Herzlich willkommen zum The Path of Purpose Podcast, dein Podcast für Leadership, große Visionen und Persönlichkeitsentwicklung. Ich bin Simona Deckers, Leadership Advisor und Gründerin von Shanti Company. Meine Mission ist es, Menschen mit zeitlosen Lebens- und Erfolgsprinzipien zu empowern, ihre Visionen lebendig werden zu lassen und ihre Leadership-Potenziale zu entfalten. Leadership und persönliche Weiterentwicklung sind die Fähigkeiten, die uns Sinn erschließen, uns privat und beruflich weiterbringen und erfüllen. Das bringt dir dieser Podcast näher. Du hörst faszinierende Interviews mit Thought-Leadern, inspirierenden Menschen, die über ihre Visionen, aber auch über ihre Erfahrungen und Herausforderungen in ihrem Leben sprechen. Du bekommst transformierende Impulse, hörst Diskussionen, die den Nerv der Zeit treffen und bekommst Antworten auf die großen Themen und Fragen von Wirtschaft und Gesellschaft. Es gibt auch Solo-Folgen mit mir zu aktuellen Leadership-Themen. Mit diesem Podcast möchte ich dich inspirieren, mitreißen und motivieren für Leadership, Innovation und Entwicklung. Mach dir Notizen und stell dich auf Aha-Momente ein. Teile diesen Podcast mit deinen Freunden und Kollegen. Die Welt braucht mehr gutes Leadership, den Fokus auf Lösung und Positivität. Los geht's! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom The Path of Purpose Podcast und ich habe heute Christian Galvis zu Gast. Christian ist Kommunikationsberater und begleitet Menschen dabei, wirkungsvoller aufzutreten. Herzlich willkommen, Christian.
Ja, vielen Dank, Simona. Danke dafür die Einladung. Wie schön, dass wir uns endlich hier begegnen.
Ja, das freut mich auch. Wir sind schon lange in Kontakt und endlich klappt es heute. Also ich freue mich auch wahnsinnig, mit dir zu sprechen und wahnsinnig in deine Themen einzutauchen und mehr über Kommunikation und Wirkung zu erfahren. Bevor wir da reinspringen, richtig in diese Materie, Christian, erzähl uns doch mal, nimm uns doch mal mit auf deine Reise. Wie bist du zu deinem, ich sag mal, zu deiner Berufung oder zu deinem Beruf gekommen? Was war der Moment, der dich auf diesen Weg gebracht hat?
Ja, es war in der Tat eine ganz lange Reise. Ich habe als Kind mal gezaubert. Ich stand sehr früh auf sehr großen Bühnen mit 15 in einer André Heller Produktion im Berliner Theater des Westens. Also ich habe die Zauberei leistungsmäßig gemacht. Und wenn man mal tiefer in die Zauberei reinschaut, dann merkt man, es ist eine Art der Kommunikation. Und zwar eine Art der Kommunikation, die sehr stark durch Psychologie geprägt ist. Und so habe ich sehr früh das Thema Psychologie mit in die Wiege gelegt bekommen, habe dann studiert in Deutschland, Amerika. Und während eines Stipendiums in Amerika habe ich dann gelernt, dass die Amerikaner einen Grund haben, weshalb das Wort Show Business heißt, weshalb Show so ein kleines Wort ist, Business so ein langes Wort ist. Und ich wollte mehr über dieses Business erfahren. Ich habe damals Wirtschaftspsychologie und BWL studiert, bin dann nochmal nach Amerika gegangen, habe 18 Monate in Los Angeles mir mal so diese Wirkungsmechanismen der Traumfabrik angesehen und dann all das ist dann irgendwie in meiner Arbeit zusammengekommen und heute verbinde ich die Welt der angewandten Inszenierungen mit der Welt der Psychologie, der Wirkungsforschung in meiner Arbeit.
Spannend. Inszenierung. Du betonst oft die Bedeutung von Authentizität, von Persönlichkeiten. Was bedeutet das für dich? Weil du sprichst, ne, gerade von Showbusiness, Entertainment, Inszenierung. Was hat Authentizität dafür einen Stellenwert?
Es gibt nur eine Rolle, in der Menschen wirklich überzeugen können, ganz egal, wo sie sind, ob sie C-Level sind oder einfach im Team, auch als Partner. Und das ist der echte Moment. Das sind wir als Menschen. Wir können uns nicht dauerhaft verstellen. Und die Frage ist, wie können wir einen Blick auf uns selbst werfen, dass das, was wir mitbringen in den Raum, in die Spotlight-Momente, da, wo uns Menschen anschauen, nach Möglichkeit wirkungsvoll ist und damit auch echt ist.
Genau. Dennoch hast du Show oder ich sag mal die Inszenierung studiert. Es gehören ja auch Elemente dazu, damit diese Authentizität, damit diese Wirkung sich entfaltet.
Ja, der große Unterschied zu Los Angeles und zu der Welt Hollywoods oder auch der Schauspieler, ich meine, ich bin selbst mit einer Schauspielerin verheiratet, ich habe Drama jeden Tag zu Hause, aber der große Unterschied zwischen dieser inszenierten Welt und unserer Welt ist die, dass ein Schauspieler, eine Schauspielerin sich in die Rolle hinein begibt. Und im echten Leben sind wir die Rolle selbst. Das Wort Persönlichkeit lässt sich ableiten aus dem lateinischen personare. Früher hatten die Schauspieler Masken auf und das, was da durchtönt, Personare durchtönen, das nennen wir heute Persönlichkeit. Und wenn wir uns mal in eine Figur, eine Führungskraft, einer Marketingleiterin etc. pp. Hineinversetzen, dann tönt da auch eine Menge durch. Das sind Werte, das sind Überzeugungen, das ist Identität, das ist die eigene Mission, das eigene Anliegen. Also es gibt so viel, was da durchtönt. Und wenn das alles übereinander passt, dann erzeugt das diese große Resonanz, dann ist das kraftvoll, dann ist das wirkungsvoll. Die Herausforderung, die wir ganz häufig haben in Organisationen oder auch in der Alltagskommunikation, ist, dass wir selbst überhaupt gar keine Ahnung haben, was da so hinter dieser Maske ist, wie beispielsweise auch die Überzeugung. Da haben wir manchmal die Überzeugung, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht richtig gut vorbereitet und all das Personare tönt natürlich durch und das sorgt dann dafür, dass wir uns ganz viel Wirkung berauben.
Wie entfaltet sich dann Wirkung? Wie stark muss man dann da an sich arbeiten, an seinem Mindset, an den Glaubenssätzen?
Ja, also der gute alte Aristoteles hat ja schon gesagt, Wirkung entsteht durch drei große Hebel. Das eine ist Ethos, das andere Logos, Pathos. Das werden wahrscheinlich die meisten Hörerinnen und Hörer kennen. Und in Sachen Logos sind wir meistens sehr gut unterwegs. Gerade wir Deutschen, wir sind ja so verliebt in Zahlen, Daten, Fakten, in Statistiken, in Analysen. Also wir wissen, wie wir mit Sachargumenten überzeugen können. Dann wird schon ein bisschen schwieriger bei dem Thema Pathos. Da geht es um Storytelling, Metaphern, Humor, all die ganzen Dinge, die eben nicht den Kopf ansprechen, sondern das Herz ansprechen. Und wenn wir uns anschauen, was aktuell auch in der C-Level-Kommunikation mehr und mehr an Bedeutung gewinnt, das ist Ethos. Und Ethos, das hat schon der gute alte Aristoteles gesagt, ist der gute Charakter, ist die Persönlichkeit. Wofür steht eine Persönlichkeit? Und wir sehen das übrigens auch in allen möglichen C-Level-Rankings rund um das Thema Kommunikation. Es gibt einmal im Jahr gibt es vom Handelsblatt ein Rhetorik-Ranking. Da werden Vorstände und Vorständinnen analysiert. Und da ist jetzt Björn Gulden im letzten Jahr ganz weit nach oben gekommen. Der Mann, der spricht sehr schlecht Deutsch, aber er hat mit einer sehr starken Persönlichkeit Adidas als C-Level präsentiert bei der Hauptversammlung und das hat die Menschen beeindruckt. Also es sind nicht immer Fähigkeiten, Fertigkeiten, es ist sehr viel mehr. So, und wenn wir jetzt auf Ethos schauen, auf die Persönlichkeit und vielleicht fragt sich jetzt der Zuhörende, ja, was kann ich denn da tun? Da gibt es bei mir einen Ansatz, den nenne ich Character Bible Canvas. Und der Gedanke, den habe ich mir aus Hollywood mitgenommen, ist folgendermaßen: Angenommen, du oder die Hörerinnen und Hörer sind in einer Rolle unterwegs, über sie wird eine Netflix-Serie gemacht und die ist super erfolgreich und in der dritten Staffel kommt ein neuer Autor hinzu. An welchen Dimensionen kann der erkennen, wofür du stehst? Wie kann der auf einer halben Seite sehen, was dich als Persönlichkeit ausmacht? Und da gibt es 9 Dimensionen, da fällt rein das Thema Glaubenssätze, Werte, das, was dich antreibt als Person, aber auch Signatures, so typische Dinge, die dich auszeichnen. Und wenn man da ganz viel Klarheit hat, ganz viel Klarheit zu seiner eigenen Persönlichkeit, dann fällt es im Leben auch einfacher, Drehbücher zu schreiben. Das fängt an mit einem LinkedIn-Post, geht über zu reden, große Auftritte. Ich weiß, wofür ich stehe. Und weil ich das in aller Klarheit weiß, kann ich das auch in Worte fassen.
Sehr gut. Da sprichst du einen Punkt an. Das heißt also, Selbstreflexion steht vor der guten Kommunikation. Würdest du das dann so unterstreichen?
Absolut. Ich möchte gerne ein Beispiel geben. Ich hatte gerade einen Chief Operation Officer, der ganz neu in sein Amt gekommen ist. Da ging es um die ersten 100 Tage. Der klopfte bei mir an die Tür und sagte: Mensch, ich möchte gerne die 100 Tage so gestalten, dass jedem klar ist in der Organisation, was ich will, was mich antreibt und was mir persönlich wichtig ist. Und dann haben wir unter anderem über seine Werte gesprochen. Mir ist immer wichtig, so die drei Hauptwerte einer jeden Persönlichkeit zu kennen. Und da kam raus Leistung und Gemeinschaft. Leistung und Gemeinschaft über so einen Werteprozess, der sich bei mir bewährt hat. Leistung und Gemeinschaft waren seine Top 2 Werte. Und dann haben wir überlegt, okay, wie lässt sich das kommunizieren? Und dann ist man natürlich sehr schnell in der Kommunikation, wenn man ein bisschen mehr über den Menschen erfährt. Und jetzt sind wir wieder beim Thema Authentizität, womit wir angefangen haben. Und bei ihm war es ganz wunderbar. Er hat einen Zwillingsbruder. Und dann haben wir an seiner Eröffnungsrede gearbeitet. Und wie das so ist, wenn man neuer COO wird, dann hält man irgendwann mal so eine Eröffnungsrede. Da sollen die Menschen einen kennenlernen. In dem Fall wurde es aufgezeichnet und dezentral in der Organisation ausgespielt. Und dann hat er gesagt in die Kamera, und natürlich wollen sie wissen, wie er so tickt, was ihn so antreibt, was ihn so ausmacht. Und ich verrate Ihnen jetzt mal was. Ich habe einen Bruder. Ich habe einen Zwillingsbruder. Der sieht genauso aus. Das ist ein eineiger Zwillingsbruder. Und wenn Sie einen Zwillingsbruder haben, dann gibt es nur eine Möglichkeit, wie Sie sich unterscheiden können. Das ist Leistung. Jeder von uns beiden wollte immer der Bessere sein. Ich wollte schneller laufen, ich wollte besser in der Schule sein, mein Bruder wollte besser Tennis spielen, wir wollten immer die Besseren sein. Leistung ist mir mit in die Wiege gelegt worden. So, dann haben die Zuschauer erstmal ein bisschen Schnappatmung bekommen, hat dann ein bisschen durchgeatmet und dann hat er gesagt, da gibt es was Zweites, was mir auch sehr wichtig ist. Und auch das können Sie nur erleben, nur erfahren mit einem Zwillingsbruder. Das ist nämlich Gemeinschaft. Mein Bruder ist bis heute für mich der wichtigste Mensch in meinem Leben. Wir sind zur selben Zeit zur Welt gekommen, uns verbinden die ersten Schritte miteinander und ich hoffe noch ganz viel Zeit miteinander. Gemeinschaft ist mir wichtig. So, und über so ein Storytelling, über so ein authentisches Storytelling wird dann natürlich auch jedem klar, Leistung und Gemeinschaft ist ihm wichtig. Wenn der in ein Feedbackgespräch geht, kann der natürlich sagen, Herr Müller, Herr Meier-Schmidt, Sie wissen genau, was mir wichtig ist. Leistung ist mir wichtig, Gemeinschaft ist mir wichtig. Wenn ich auf Ihr Projekt schaue, sehe ich, da können wir besser werden. Da ist Klarheit im Raum und darum geht es am Ende des Tages.
Ja, dass man weiß, wofür steht dieser Mensch, ne? Wie kann ich ihn einordnen?
Absolut.
Wie ist der Kontext, in dem dieser Mensch lebt und arbeitet? Und wie wirkt sich das aus auf die Zusammenarbeit mit uns? Und wie verlässlich ist er dann in diesen Werten, in dem, was er kommuniziert? Ne?
Bei all dem, was du gerade so wunderschön gesagt hast, liebe Simona, gibt es ein ganz einfaches Modell. Und das wird wahrscheinlich jetzt auch für deine Hörerinnen und Hörer spannend sein. Also wenn Sie was zu schreiben haben, wenn ihr was zu schreiben habt, gerne jetzt mitschreiben. Woran kann man erkennen, dass man selber als Persönlichkeit herausragend ist? Was zeichnet eine herausragende Persönlichkeit aus? Und wann immer ich in den Medien unterwegs bin, beispielsweise im amerikanischen Wahlkampf oder Politikerinnen und Politiker analysieren darf, habe ich immer mein 4K-Modell. Es sind 4K, die am Ende des Tages Menschen herausragend machen. Das erste K ist das Allerwichtigste. Das hebe ich mir ein bisschen auf wie ein Schluss. Zweite K ist das Thema Kompetenzen, Fähigkeiten, Fertigkeiten. Und hier kommt ein wichtiger Punkt. Niemand weiß, ob du kompetent bist, ob ich kompetent bin, sondern Kompetenz wird attribuiert, wird zugeschrieben. Und wir müssen schauen, dass wir, wenn wir auf die Bühne des Lebens gehen, Kompetenz attribuieren. Das heißt, wir müssen klar machen, dem Gegenüber, ich bin hier kompetent. Kurze Sätze, Zahlen, Daten, Fakten, nicht verrennen, Zielsätze. Also gibt es viele, viele rhetorische Mittel, mit denen man kompetent wirken kann. Das dritte K ist das Thema Kongruenz, Stimmigkeit. Da sind wir wieder bei dem Thema Authentizität. Ist das, was da Personare durchtönt, ist das glaubwürdig? Ist das wahrhaftig? Ist das echt? Niemand kann sich dauerhaft verstellen. Der Vertriebsvorstand, der auf der Bühne steht und sagt, ihr seid der beste Vertrieb, den wir haben und die Augen gehen runter, geht zwei Schritte nach hinten, da spüre ich doch, dass dieser Vertrieb lange nicht mehr da sein wird. So, das vierte K ist das Thema Konsistenz. Du hast es eben Verlässlichkeit genannt. Verlässlichkeit schafft Vertrauen. Wir brauchen Vertrauen, wir brauchen Verlässlichkeit. Verlässlichkeit, Konsistenz. Und das erste K, jetzt komme ich zu meinem Lieblings-K, hat zwei Dimensionen. Das erste K steht für Klarheit. Klarheit in der Kommunikation. Klarheit in der Kommunikation. Wenn ich es als Führungskraft, als Mensch nicht schaffe, meine Botschaften klar zu kommunizieren, werde ich nichts bewegen, verändern können. Und Führung heißt, Dinge verändern.
Ja, absolut.
Aber Klarheit hat noch eine zweite Dimension. Und das ist eine, die mir persönlich am allerwichtigsten ist, wenn ich mit Menschen zusammenarbeite. Immer die erste Frage an alle C-Levels. Das ist nämlich die Frage, was willst du in der Rolle, in der du unterwegs bist? Was willst du in der Rolle, in der du unterwegs bist? Ich habe das von den Drehbuchautoren in Hollywood kennengelernt. Jeder gute Drehbuchautor sorgt dafür, dass selbst der RTL-Zuschauer versteht, E.T. will nach Hause, die kleine Tante aus Ratatouille will der beste Koch der Welt werden. Ja, also was will die Person, die da auf der Leinwand ist? So, Und wenn ich das nicht weiß und wenn ich das nicht innerhalb der ersten 8 Minuten verstehe, dann verlieren die Menschen mich. Mhm. Für mich einer der besten CEOs in Deutschland ist Tim Höttges, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Telekom. Wenn man da aufs LinkedIn-Profil geht, steht da unten drunter, we won't stop till everyone is connected. Ich werde nicht aufhören. Wenn man den reden hört, merkt man an seiner Körpersprache, an seiner Tonalität, der hat diesen Drang nicht aufhören zu wollen, bis es besser geworden ist. Mhm. Und wenn er 90 Sekunden macht auf LinkedIn mit einem Video, hört das auf mit We Won't Stop. Da weiß doch jeder, wo man dran ist.
Ja.
Also, nochmal zusammengefasst, Klarheit in der Rolle, was willst du als Person? Klarheit in der Kommunikation. Zweitens, Kompetenz. Kompetenz wird attribuiert, rhetorische Kompetenz fällt auch damit rein. Kongruenz, das Thema Glaubwürdigkeit, bist du glaubwürdig in dem, was du da tust? Und Konsistenz. Konsistenz, Stimmigkeit auf Dauer hinweg. Nehmen wir mal so einen Typen wie Barack Obama, ich glaube, dem ist jedem bekannt, der sagt, ich will den Wandel, ich will den Wandel, ich will den Wandel. In der Wahrnehmung seiner Wählenden ist der kompetent, in der Wahrnehmung seiner Wählenden ist der kongruent und ist auch sehr konsistent. Der wollte den Wandel als Sozialarbeiter auf den Straßen Chicagos. Später im Studium als junger Student, der erste African-American war, der in Harvard das Law Magazine rausgebracht hat. Später als Politiker, später als Präsident, dann jetzt in seiner Foundation, der will den Wandel. Mhm. Übrigens, Donald Trump auf der anderen Seite, I will make America great again. Auch der macht das in der Wahrnehmung seiner Wähler kompetent, kongruent und konsistent. Also da kann man sich selber mal fragen, bin ich klar in der Rolle, in der Kommunikation? Bin ich kompetent? Mute ich kompetent an? Bin ich glaubwürdig? Und bin ich nicht so ein Fähnchen im Wind heute morgen so? Mhm. Wenn man das hinkriegt, bam, da ist man schon sehr weit.
Wunderbar. Da hast du schon eine Frage beantwortet, glaube ich, die ich dir stellen wollte. Worum geht es für Führungskräfte, CEOs in den ersten 100 Tagen? Ne? Was ist da wichtig? Wie können sie sich da gut aufstellen? Und ich glaube, das waren schon Antworten darauf. Ne? Vielleicht.
Ja, da kann ich noch mal ein bisschen ausholen, weil das einfach ein wichtiger Punkt ist. Wenn ich nicht genau weiß, welche Geschichte ich mit dem Unternehmen schreiben möchte, wenn ich nicht Klarheit habe über mich als Hauptrolle, weil ich einfach den Laden sehr stark beeinflusse, dann fange ich sehr schnell an in einer Welt, in der sich im Außen sehr viel dreht, sehr viel schneller dreht als früher, so ein bisschen ins Straucheln zu kommen. Je mehr Klarheit ich habe zu meiner Person, zu meinem Ethos, umso klarer werde ich kommunizieren können. Nummer 1. Aus dieser Klarheit zu meiner Person heraus lohnt es sich auch, wirklich darüber nachzudenken, die Botschaften in aller Klarheit zu formulieren. Wer da mal sehen möchte, wie das richtig gut funktioniert, der kann sich mal die alten Videos vom Demokratischen Parteitag der Amerikaner ansehen. Da sitzen Redenschreiber und die nichts anderes machen, als zu überlegen, was sind die Hauptbotschaften und wie findet man das in jeder Rede wieder. In jeder Rede wieder. Und das wird häufig nicht gemacht, dass man eine Klarheit über die Botschaft hat. Das ist immer so ein Wischiwaschi. Immer so ein Wischiwaschi.
Und dann kongruent das durchzieht, ne? Das immer wiederholen oder immer wiederholen.
In Deutschland, wenn man anfängt, sich dafür zu sensibilisieren, dann merkt man auch, welche Partei das gut macht und welche das nicht so gut macht. Leider machen es die an den Rändern ein bisschen besser als die großen Parteien. Mhm. Wer das auch sehr gut macht, ist die CSU. Wenn da ein Söder sich in den Garten stellt und sagt, wir machen jetzt ein umfassendes Klimabeteiligungskonzept, dann sagen alle von der CSU am gleichen Tag genau das, wir machen ein umfassendes Klimabeteiligungskonzept. Und dann steht am nächsten Tag in den Zeitungen auch, es ist ein umfassendes Klimabeteiligungskonzept. Und dann wird das nicht mal Klimakonzept genannt, nicht mal strategisches Konzept, sondern es ist dann immer das umfassende Klimabeteiligungskonzept. Und das kriegen viele nicht hin.
Sehr spannend. Da kommen wir nämlich zur nächsten Frage. Was sind die großen Fehler? Du sagst, das kriegen viele nicht hin, diese Klarheit, diese Stringenz, diese Verlässlichkeit in der Message. Was sind so die großen Fehler, die du siehst oder wo du sagst, Mensch, da braucht's auf jeden Fall Unterstützung. Das kommt immer wieder vor, dass da die Leute in Straucheln kommen oder da wird's schwach.
Also Hauptfehler Nummer 1 ist dem Thema Kommunikation Führungskommunikation wird bei uns in Deutschland viel zu wenig Bedeutung eingeräumt. Mhm. Punkt. Mhm. Viel zu wenige Menschen machen sich Gedanken darüber, was will ich mit meinen Worten überhaupt auslösen?
Ja.
Ganz häufig habe ich im Erstgespräch in der Auftragsklärung irgendjemand vor mir sitzen und ich sage, warum sind Sie gekommen? Da sagt er, ja, ich muss 45 Minuten auf dem Kongress reden. Ich sage, ja, aber warum sind Sie gekommen? Wollen Sie sagen, ja, ja, dann geht's genauso
geht
los.
Los, ja.
Und dieses, aber was kann ich, ich gebe dir mal ein anderes Beispiel, Es kam jemand auf mich zu, Chief Transformation Officer einer großen, dezentral organisierten Unternehmens, so nenne ich das jetzt mal, mit einer Mutter nicht in Deutschland sitzen, sondern außerhalb, wo auch immer. So, die haben ein großes Transformationsprojekt. Wie in allen Organisationen schon wieder ein Transformationsprojekt. So, die musste also jetzt durch die einzelnen Standorte pilgern und über dieses Transformationsprojekt sprechen und darüber reden, warum es jetzt wieder ein Transformationsprojekt gibt. Das kannst du vorbereitet oder unvorbereitet machen. Wenn du unvorbereitet dahin gehst, dann hast du keine klaren Botschaften. Sie hat sich vorbereitet und dann haben wir sehr schnell die 6 Hauptbotschaften herauskristallisiert, haben das Ding auch nicht Transformationsprojekt genannt, sondern gesagt, es ist keine normale Transformation. Es ist eine integrative Transformation. Mhm. Und nach dem Integrativen immer eine kleine Pause gemacht. Mhm. Warum? Damit die Leute merken, es ist eine integrative Transformation. Kann keine Sau was mit anfangen, aber der Punkt ist, es bleibt merkwürdig. Mhm. Und wenn du es dann schaffst, das konsistent zu kommunizieren, dafür braucht es aber die Bereitschaft, mal einen Tag aus dem Tagesgeschäft rauszugehen und sagen, okay, ich gehe jetzt durch alle Standorte. Wir haben 20.000 Mitarbeitende in Deutschland. Was ist die Botschaft, die jeder am Ende verstanden haben sollte? Und genau diese Gedanken machen sich manche. In Amerika noch sehr viel mehr. In der Politik, aber auch in den Organisationen. Da überlegt man sich genau, was ist das Messaging? Was sind die Botschaften? Und wie kommen wir da immer darauf zurück? Und in Deutschland ist da manchmal die Haltung nicht wirklich da, sich dieser Sache zu widmen. Übrigens, so ein Tim Höttges, ich komme nochmal zurück auf ihn. Ja. Er ist mal 6 Wochen vor der Hauptversammlung gefragt worden von einer Journalistin, haben Sie denn Ihre Hauptversammlungsrede schon irgendwie ein bisschen vorbereitet? Da konnte der aus der Hüfte heraus die Struktur der Rede darlegen und sagen, ja, es wird um das Thema gehen, ich habe da eine Formel von einem Dings und dann hat der Struktur vor Augen gehabt.
Ja.
So, warum? Weil es ihm wichtig ist. Ja. Wertvollste europäische Marke, wertvollstes Telekommunikationsunternehmen der Welt. Der Mann hat das Ding wirklich transformiert vorangebracht. Die meisten C-Levels in Deutschland lassen sich von irgendeinem Typen, den sie gar nicht gut kennen, eine Rede schreiben für die Hauptversammlung, wo alles drinsteht. Dass das seelenlos und herzlos ist und bei den Leuten nicht ankommt, ist klar. Und zweiter Punkt, Tim Höttges weiß, wenn er sich einmal auf so eine Hauptversammlungsrede vorbereitet, hat er die Botschaften für die nächsten 6 Monate, die er in jedem Interview in aller Klarheit wiederholen kann. Das ist dann gut.
Ja, das ist sehr gut. Das ist das wichtigste Treffen. Ich meine, das ist sein Job, da zu glänzen, da abzuliefern. Das kann man nicht dem Zufall überlassen oder irgendeinem Schreiberling. Da muss man selber ran.
Genau, und das können wir jetzt mal runterbrechen auf jede Ebene. Jeder ist für ein Projekt verantwortlich. Jeder ist für sein Team, für seine Aufgabe, für seine Themen verantwortlich. Wie viele Menschen, mal ganz ehrlich, machen sich Gedanken darüber, was will ich konsistent in aller Klarheit sagen? Was sind genau die Botschaften? Wenn ich die im Kopf habe, kann ich auf jede Frage meines Vorgesetzten in aller Klarheit antworten.
Absolut. Man muss das Warum kennen, das Was kennen. Ne? Also worum geht es mir? Was will ich? Und das irgendwie, ja, absolut, finde ich auch. Weil dann hat man einen Plan, dann hat man auch einen Contentplan, um nach draußen zu gehen. Dann hat man einen Strategieplan schon fast eine Vision. Also dann steht schon mal eine ganze Menge.
Absolut.
Und du hast gesagt, Kommunikation wird zu wenig Stellenwert eingeräumt. Dabei ist Kommunikation das Mittel, womit Führungskräfte wirken. Das ist ihr Arbeitsmittel. Kommunikation ist, wie sie arbeiten und Einfluss üben oder motivieren, wie sie überhaupt wirken.
Absolut. Und deine Hörerinnen und Hörer können mich jetzt nicht sehen, aber du siehst jetzt bei mir in unserer Schalte, ich nicke hier heftigst mit dem Kopf. Warum? weil das so ein No-Brainer ist und trotzdem wird so wenig strategisch kommuniziert.
Ja, ja.
In aller Klarheit kommuniziert. Das fängt damit an, wie nenne ich die Babys? Also wenn ein Söder von einem umfassenden Klimabeteiligungskonzept spricht, dann ist das ein sogenannter kognitiver Frame. Dann löst das sofort bestimmte Assoziationswelten aus. Es macht einen Unterschied, ob ich die Flüchtlingskrise, Flüchtlingstourismus, Flüchtlingstsunami nenne. Aber wie nenne ich meine Projekte? Ist es ein Projekt oder ist es eine Initiative? Und sich da Gedanken drüber zu machen, das macht schon einen großen Unterschied aus. Und vielleicht auch nochmal, ist ja so ein bisschen mein Mantra, je digitaler wir werden, umso wichtiger wird der Faktor Mensch. Wenn ChatGPT alles weiß, dann gibt's nicht wirklich einen Grund, noch irgendjemand zu fragen. Es sei denn, ich spüre, der hat ein Anliegen, der hat eine Botschaft, der hat Klarheit und die Komplexität des Problems verstanden. Und er hilft mir, mein Problem besser zu lösen. Dann höre ich zu.
Ja, was sind deiner Meinung nach die besten Techniken für Führungskräfte, für CEOs, um ihre Kommunikation authentisch und auch wirkungsvoll zu gestalten? Du sprichst von Vertrauen, von mentaler Stärke, Autorität. Und ich habe auch bei dir gelesen, Gravitas. Sind das alles Techniken oder Kommunikationsmittel? Was muss man da drauf haben?
Eine ganze Menge unterm Strich und dann doch irgendwie nicht so viel. Ich sage immer, wenn man Klarheit in der eigenen Rolle hat, ist man schon wahnsinnig weit. Wenn ich weiß, das sind meine Glaubenssätze, das sind meine Überzeugungen, das ist das, was mich antreibt, das sind meine Werte. Wenn man so einen inneren Kompass für sich gefunden hat, dann finden sich auch die Worte sehr viel schneller.
Ja.
Dann geht es natürlich um das Thema Kommunikation in der Breite. Ich sage immer, Struktur ist ein Kompetenzbooster. Struktur ist ein Kompetenzbooster. Was viele Führungskräfte nicht machen, ist, strukturiert zu sprechen. Und wer lernt, in Strukturen zu denken und in Strukturen zu kommunizieren, wirkt auch immer kompetenter und ist gleichzeitig auch sehr viel klarer in seinen Botschaften. Also insofern gibt es da eine ganze Menge Techniken, die einzahlen auf Vertrauen, auf Gravitas, auf Autorität, auf all die ganzen Themen. Und typischerweise sind das solche Sachen wie pyramidales Erzählsystem, Fünfsatztechnik, neurolinguistische Erkenntnisse. Also es gibt so einen ganzen Baustein an Werkzeugen, die sich lernen lassen, die sich trainieren lassen, die auch mehr und mehr Führungskräfte in der Einzelarbeit lernen. Also ich habe das ganz häufig, dass ich bin ja in verschiedenen Organisationen in die sogenannten Top-Executive-Programme eingebunden. Und dann sind die 2 Tage bei mir im Training, merken, sie wollen ein bisschen mehr machen. Und dann kommen die in der Tat in der Mittagspause, wie man zu einem Yogalehrer geht oder mal rüber ins Fitnessstudio, kommen die eine halbe Stunde und üben 5-Satz oder SCQA oder Storytelling, also Strukturtechniken, um nicht in dieses Labern zu kommen, um Füllwörter wegzulassen.
Ja.
Oliver Blume, CEO von Volkswagen, war bei Gabor Steingart im Podcast. Der hat in 30 Sekunden 15 Mal das Wörtchen gesagt, als er seine Strategie vorgestellt hat. Da hört auch keiner zu.
Ja.
Da geht aber auch keiner hin und sagt, Oliver Blume, so kannst du nicht reden. Und das ist leider in Organisationen immer noch so. Mir geht's gar nicht jetzt um Oliver Blume und das Bashing, sondern ich möchte mal bewusst machen, Kommunikation wird in unserer Gesellschaft immer noch nicht den Stellenwert verliehen, den Kommunikation eigentlich verdient.
Absolut, absolut. Da kann ich jetzt ganz stark mit meinem Kopf, das finde ich auch, weil mit Kommunikation fängt Führung an und das muss man drauf haben. Das geht nicht nur um Zahlen, Daten, weil wie will ich Zahlen, Daten, Fakten rüberbringen, wenn meine Kommunikation nicht klar ist? Ich möchte jetzt einen kleinen Ausflug machen in das genaue Gegenteil. Wir haben so viel von Kommunikation, von Sprechen, von Wortwahl, von Techniken gesprochen. Wie sieht es aus mit dem Zuhören? Welche Rolle spielt das Zuhören in der Kommunikation?
Ja, ganz, 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 ganz wichtig. Ganz wichtig. Da habe ich den schönsten Satz von Barack Obama damals gehört. Ich durfte ihn ja mal interviewen. Der sagte, auf die Frage, von wem haben Sie sich Ratschlag geholt oder hatten Sie mal alle Antworten? Er sagte, nein, in so Meetings sitzen manchmal 20, 30 Leute. Und am Anfang habe ich immer den Lautesten zugehört. Und irgendwann habe ich festgestellt, dass nicht die Lautesten die besten Antworten hatten, sondern die Leisesten. Und dann habe ich mir bewusst die rausgepickt, die da ganz hinten saßen und nichts gesagt haben. Und gesagt, was ist deine Meinung zu dem Thema? Und das waren oftmals die wertvollsten Themen. Zuhören ist unterschätzt. Zuhören wird auch deshalb unterschätzt, weil wir immer der Meinung sind, dass wir selbstwirksam sind, wenn wir reden. Reden gibt uns Sicherheit. Aber zuzuhören, hinzuhören, auch Pausen zu machen, das ist auch eine Form von Zuhören. Zu gucken, ich höre jetzt zu, dass mein Gegenüber mit dem Kopf nickt, weil die Botschaft angekommen ist. Da können viele Führungskräfte besser werden. Tolle Frage.
Ich liebe es. Also für mich ist aktives Zuhören die magische Formel, um Kommunikation zu vertiefen, zu erhöhen, zu verstärken. Ja,
so. Und du kennst sicherlich dieses wunderbare Zitat. In einem Training mache ich es manchmal so, dass wir mit Zitaten Pausen machen lernen und auch verstehen, Dinge besser zu machen. Und dann kriegen die Teilnehmer die Aufgabe, sucht mal ein Zitat zum Thema Kommunikation. Dürft ihr gerne auf die Metaebene gehen. Und in solchen Runden mit 10 Führungskräften kommt immer dieses eine Zitat, Menschen hören nicht zu, um zuzuhören, sondern um zu antworten. Und ich finde, das ist so ein kluger Satz. Wie oft ertappen wir uns dabei, dass wir zwar ein bisschen zuhören, aber im Gespräch dann schon über eine Antwort nachdenken, obwohl der Redende noch gar nicht am Ende ist.
Ja, sehr, sehr stark, absolut. Auch das ist etwas, was meiner Meinung nach Führungskräfte und C-Levels sehr viel stärker werten und wertschätzen dürfen. Wie wichtig echtes Zuhören ist. Nicht irgendwo noch ein E-Mail checken oder irgendwas machen, sondern wirklich zuhören. Absolute Aufmerksamkeit, absolute Achtsamkeit bei der anderen Person, bei der Message vom Gegenüber.
Absolut. Ja, und Menschen lieben es, wenn sie eine Führungskraft haben, die auch zuhört, die auch wirklich da ist.
Die Interesse hat an der Person.
Wir haben ja eben über Techniken auch gesprochen. Wenn du mich jemals im Training erleben solltest, wir sind so extreme Feedback-Junkies im Training. Menschen stellen immer die Frage, was war gut, was hätte ich besser machen können? Und dann da stehen im Spotlight und von 9 anderen Teilnehmenden zu hören, was hätte ich besser machen können? Und ich sage immer, herausragende Führungskräfte fragen nicht nach Feedback, sie fordern Feedback ein.
Ganz wichtig.
Sie fordern das ein. Also sie lassen auch die Leute nicht raus und fragen nicht nochmal nach. War das wirklich gut? Könnte man das anders machen? Hast du vielleicht eine Idee dazu? Und dann die Klappe haben und wirklich das einfordern.
Ja. Und auch den Mut haben, weil es kann ja was kommen, was einem nicht schmeckt, was einem nicht gefällt. Aber damit muss man leben. Aber das Feedback ist das Wichtigste. Und gerade das harte Feedback bringt einen weiter.
Absolut. Ja. Absolut. Mhm. Absolut. Das muss man lernen. Das durfte auch ich lernen. Das war für mich auch nochmal eine Reise, mich da ein bisschen mehr drauf einzulassen und auch hier bei mir in meinem kleinen Team, ich habe ein sehr kleines Team, aber dieses Konzept der radikalen Offenheit zu leben. Übrigens, das vielleicht ein Buchtipp für deine Zuhörerinnen und Zuhörer, Radical Candor von Kim Scott, kommt, glaube ich, irgendwann jetzt nach Deutschland. Das Buch ist in Amerika im Moment sehr gehypt. Tolles Buch, wo es um diese radikale Offenheit geht, eine Kultur der radikalen Offenheit.
Und diese Ehrlichkeit, die weiterbringt. Ne?
Absolut.
Kommen wir zur Kommunikation in der digitalen Welt. Was wir eben so besprochen haben, hörte sich alles sehr mächtig und wegweisend an für Auftreten in der analogen Welt. Und wir haben jetzt auch die digitale Welt, die genauso wichtig ist. Da gibt's ja auch nochmal Kniffe oder auch besondere Stilmittel oder besondere Methoden, um da wirkungsvoll sprachlich rüberzukommen.
Absolut. Sprichst du einen ganz wichtigen Punkt an. Ich mag schon mal nicht die Frage, ist das präsent oder ein Online-Meeting? Als ob ein Online-Meeting nichts mit Präsenz zu tun hat. Also dieses bräsige, sich auf den Stuhl setzen und nicht präsent sein, weil es eben kein Präsenz-Meeting ist. Also diese Haltung dahinter, die geht mir schon massiv gegen den Zeiger. Losgelöst davon wird oder sagen wir mal, wenn man auf einer Metaebene schaut, vielleicht erstmal von oben auf das Thema geschaut. Mhm. An alle Führungskräfte, an alle C-Levels, an alle, die zuhören und Personalverantwortung haben. Menschen suchen nach Begegnung, nach dem echten Miteinander. Und diese Begegnungsqualität brauchen wir in Organisationen. Wir brauchen diesen Raum, wo wir zusammen am Lagerfeuer sitzen und gemeinsam Erfahrungen teilen. Und deshalb werden Events, Live-Kommunikation, Team-Meetings, all die ganzen Dinge, die uns menschlich zusammenbringen, enorm wichtig. Mhm. So, das darf nicht vergessen werden. Das Digitale ist unheimlich gut dafür, Informationen zu teilen. Und da gelten die gleichen Regeln wie auch in der analogen Welt. Es muss klar sein, es muss kompetent sein, es muss stimmig sein. Mhm. Was wir in der digitalen Welt noch stärker machen können, ist, in die dialogorientierte Haltung einzutreten. Dialogorientierte Haltung heißt, in der Live-Welt, wenn wir einen Comedian auf der Bühne sehen, einen Mario Barth, der steht auf der Bühne im Olympiastadion und sagt, kennst du? Und 50.000 Menschen im Stadion nicken mit dem Kopf und gleichen das Gesagte ab. Wir neigen manchmal dazu, in Online-Meetings sehr dissoziiert, sehr wenig, also die Amerikaner reden ja immer von Talk, wenig talkative zu sein, also wenig dialogorientiert zu sein. Dieses wirklich den anderen ansprechen, mit dem anderen ansprechen, Sprachmuster zu haben, die in den Kopf und vorbei in das Herz reingehen, das ist eine starke Nummer. Gerne mal solche Sätze so wie ihr alle wisst, oder ihr sitzt gerade vor dem Monitor und fragt euch das. Also solche Sätze, die dem Gegenüber signalisieren, ich sehe dich, obwohl ich dich gar nicht sehe, aber ich sehe dich. Und das schafft eine Energie. Losgelöst von all den technischen Sachen, Kamera muss sauber sein, Ton muss sauber sein, ich muss in die Kamera reinglotzen und nicht die ganze Zeit auf den seitlichen Monitor. Da frage ich mich sogar manchmal, wenn ich mir die Tagesthemen anschaue oder andere Nachrichtenformate, wo Leute zugeschaltet sind, dass das immer noch nicht angekommen ist, dass man nicht die Nasenlöcher von irgendjemand sehen möchte. Das verstehe ich. Man muss doch auf Augenhöhe sein, das wissen wir doch unterdessen. Aber auch das ist noch nicht überall angekommen.
Ja, das war früher das Fernsehtraining. Heute ist ja egal, welche Kamera das ist, ne? Und es bleibt auch. Und stehst du zu hybriden Meetings? Wenn zum Beispiel ein Riesenraum voller Leute und gleichzeitig also Massen zugeschaltet.
Ich selbst bin kein Freund von hybriden Veranstaltungen. Mhm. Und ich komme ja so ein bisschen auch aus der Fernsehwelt. Ich habe in meinem frühen Leben mal TV-Formate moderiert. Ich habe Warm-up gemacht für Fernsehsendungen. Also ich habe geschrieben für Fernsehformate. Also wir haben früher das Publikum im Studio Klatschvieh genannt. Das ist so der inoffizielle Ausdruck. Klatschvieh bedeutet nichts anderes als, ihr seid dafür da, damit der Zuschauende vor dem Monitor ein gutes Gefühl hat, vor dem Fernseher. Jetzt funktioniert der Fernseher nach bestimmten Gesetzmäßigkeiten, sprich ein Redner sagt etwas oder ein Comedian macht einen Witz und dann siehst du sofort den Reaktionsschuss, irgendjemand lacht im Publikum. Hilft mir als Zuschauer mitzulachen. So, diese Menschen sind nur dafür da, um Stimmung zu machen. Wenn wir jetzt hybride Formate haben, müssen wir schon mal die Frage stellen, für wen mache ich das? Sitzen die Wichtigsten draußen vor den Monitoren oder sitzen die im Studio? Hier kommt der Punkt. Wenn die Wichtigsten vor dem Monitor sitzen, dann muss ich doch auch rausgehen mit meiner Aufmerksamkeit und die ganze Zeit draußen sein. Fühlen sich aber die Menschen im Studio nicht so wohl. Und das kann wiederum zu Unruhe führen. Wenn Unruhe da ist, nehmen wir das irgendwie wahr und dann fühlen wir uns als Redner schon wieder schlecht. Kamera vergrößert alles und der Zuschauende vor dem Monitor sieht es auch schon wieder und denkt, also man ist so hin und her gerissen. Das heißt, ich sage, nach Möglichkeit hingehen und entscheiden, ist es ein Live-Meeting oder ist es eine hybride Veranstaltung. Und tatsächlich nehme ich wahr, dass mehr und mehr Veranstaltungen im Vorfeld schon als live oder hybrid oder als virtuell definiert werden. Und das hilft ungemein, die Formate sauber zu machen. Die eierlegende Wollmilchsau ist immer schwer hinzubekommen.
Das stimmt. Also Hybrid ist, ne, wo bin ich wirklich? Bin ich hier vor Ort oder bin ich, ne, das, weil es unterschiedliche eine unterschiedliche Präsenz erfordert,
das
finde
ist
ich.
Auch so ein bisschen, das ist so ein bisschen so dieses Überbleibsel von der Pandemiezeit. Ich habe jahrelang jetzt hier InsureNext gemacht. Das ist der Kongress für die Versicherungsbranche, wo es um das Thema digitale Innovation geht. Die haben am Anfang nur in der Pandemiezeit das Ganze gestreamt aus dem RTL-Studio heraus, sehr aufwendig. Dann sind sie in die Messe gegangen und haben gesagt, wir machen Reichweitenverlängerung, war das große Wort. Wir verlängern die Reichweite, wir bringen mehr Leute rein. Das führte dazu, dass gar nicht so viele gekommen sind, weil sie dachten, ich kann es mir ja online anschauen. Problem war nur, die haben sich eingeloggt, sich das gar nicht angesehen, und wir kennen das vom eigenen Verhalten. Wenn nicht virtuell was wirklich richtig gut gemacht ist, rennen wir zur Kaffeemaschine, checken die Handys, machen irgendwas. Wir sind nicht da.
Wir sind nicht da.
Wenn man wirklich was Wichtiges zu sagen hat, wirklich was verändern will, dann musst du die Menschen zusammenbringen. Begegnungsqualität schaffen. Und die findet leider immer noch hauptsächlich in der realen Welt statt. Gibt ein schönes Zitat von Charles Pépin, das ist ein französischer Philosoph, der sagt, in einer Begegnung wirst du an die Schwelle einer neuen Welt katapultiert und es weckt in dir die Lust, mehr darüber zu erfahren. Ich selbst war noch nie in einem Online-Meeting, wo ich an die Schwelle einer neuen Welt katapultiert worden bin und gedacht habe, oh, darüber will ich jetzt mehr erfahren. Aber wenn ich irgendwo eintauche, in einem realen Raum und danach mit dem Redner nochmal reden kann, an der Kaffeemaschine die Themen vertiefen kann, dann werde ich an diese Schwelle der neuen Welt katapultiert. Deshalb bleibt live wichtig und für Informationsvermittlung gerne online, aber kurz, klar und kompetent.
Gut. Was ist der Einfluss von Körpersprache in der Kommunikation? Ja. Weil wir können ja, also, oder es ist ja bewiesen, du kennst die Zahlen und die Untersuchungen und die ganzen Studien zur Körpersprache, dass das zu 90% zählt, mehr noch als Worte. Ne? Wie wichtig ist dann darauf zu achten, welche Haltung ich einnehme, wie meine Hände sind, wie meine Füße stehen und so weiter.
Das ewige Thema. 80% meiner Fernsehanfragen, können Sie mal die Körpersprache von Kamala Harris analysieren? Und ich sage, der Körper spricht nicht wirklich. Und dann hört man immer wieder diese Zahlen, ja, aber Körpersprache hat doch so einen großen Ausdruck. Und dann sage ich, ja, wahrscheinlich beziehen sich gerade auf die Studie von Albert Mehrabian. Der hat das ganz anders gemeint, als es von vielen Experten immer wieder zitiert wird, hat auch selber zugeschrieben. Aber natürlich, und jetzt kommt ein wichtiger Punkt, natürlich sorgt Körpersprache für Wirkung. Der Körper hat keine eigene Sprache, aber der Körper zeigt Wirkung. Ja. Der Körper hilft mir mal.
Hallo?
Jetzt bist du wieder da. Jetzt warst du irgendwie eingefroren.
Bist du wieder da. Alles gut.
Gut, sollen wir nochmal zurück auf die Frage?
Auf die Wirkung. Der Körper wirkt.
Genau. Wenn wir über Körpersprache gehen, dann, das ist ja so ein verklärtes Thema. Der Körper an sich hat erstmal keine Sprache. Ganz viele Fernsehanfragen, die ich bekomme, da geht es immer darum, kannst du mal eben von dem Politiker die Körpersprache analysieren? Und ich sage, nee, der Körper spricht ja nicht. Aber der Körper schafft natürlich Wirkung. Der Körper zeigt uns, ist das, was gesagt wird, stimmig oder nicht stimmig? Kann der Redner, die Rednerin Gesten halten? Schafft sie es, die Worte nochmal mehr Bedeutung, den Worten mehr Bedeutung zu geben durch die Art und Weise, wie man körpersprachlich aktiv ist? Klar. Natürlich, spielt eine enorme Rolle. Und hier kommt vielleicht aber noch mal ein ganz anderer wichtiger Punkt zum Thema Körpersprache. Rhetorik, Wirkung, Gravitas hat sehr viel mit Energie zu tun. Wir spüren, ob jemand, der in den Raum kommt, eine Energie hat. Zurück zu Tim Höttges, we won't stop. Dann merkst du, der hat eine gute Energie. Der läuft auch, der macht Sport, der bewegt sich, der hat eine gute Energie. Kein Schauspieler würde von einer großen Szene zu McDonald's gehen, sich einen Big Mac reinschieben und danach sagen, komm, jetzt spiele ich eine große Szene. Nein, make the artist happy, guck, dass dein Körper in guter Energie ist. Du bist ja mit den ganzen asiatischen Themen sehr stark verbunden. Du machst Yoga, du weißt, wie wichtig gute innere Energie ist, um im Außen zu wirken. Und das ist etwas, was ich sehr häufig erlebe. Da wird mir irgendeine Führungskraft gebracht, mit der soll ich arbeiten. Und da sage ich, Mensch, wie geht's Ihnen denn? Dann schaue ich die Person an und merke schon, da ist ein bisschen Pipi in den Augen. Und ich sage, was ist denn los? Und sagt er, ja, meine Frau hat sich gerade von mir getrennt. Ich kann nachts nicht schlafen. Außerdem reden meine Kinder nicht mit mir. Wie soll der denn bitte auf die Bühne gehen und Menschen transformierend durch das gesprochene Wort begeistern? Das funktioniert nicht. Also wenn ich diese Energie nicht in mir trage, wenn ich da keine Selbstfürsorge habe, wenn ich nicht zum Schlaf komme, mich nicht bewege, energetisch platt bin, dann wird mein Körper das auch sehr viel mehr zum Ausdruck bringen als jede Technik, über die wir jetzt hier reden können.
Spannend, ja, gut. Super. Also das ist dann auch wieder diese Authentizität, ne, mit sich verbunden sein und gut auf sich achten, die Persönlichkeit rüberbringen und dann läuft das schon. Strukturiert reden, klar.
Absolut. Ne? Absolut.
Diese 4K, die du gesagt hast, das ist es dann schon. Ne? Es kann auch einfach sein, ne?
Es kann einfach sein. Es gibt ja die unterschiedlichsten Modelle, mit denen man an den Start gehen kann. Ein anderes Modell, was ich sehr häufig verwende, geht zurück auf C.G. Jung, der mal gesagt hat, wir Menschen sind Körper, Geist, Herz und Seele. Und ich mag diese Metapher Körper, Geist, Herz und Seele. Das heißt, wir spüren, ob jemand, der oben auf der Bühne steht oder auch in einem Meeting sitzt, in einer Videokonferenz ist, ob der mit einer guten Energie da sitzt, Körper, Geist. Ob der gute Überzeugungen hat, ein gutes Mindset hat, Selbstvertrauen, Selbstwertschätzung, all diese ganzen Selbstzuschreibungen, also das, was im Geist stattfindet, Glaubenssätze etc. pp., ob er da stabil aufgestellt ist. Herz. Wir merken sofort, ob da jemand in guter, herzvoller Beziehung zu sich selbst und zu anderen ist. Wie geht er miteinander um? Wie ist es? Herz. Und dann natürlich Seele. Also das klingt immer so esoterisch. Aber wir haben doch ein Gefühl dafür, ob die Menschen beseelt sind von dem, was sie da tun oder nicht.
Ja.
Und wenn ich es schaffe, als Redner rauszugehen, mit einer guten Energie, Körper, mit guten Überzeugungen, mit in guter Beziehung zu mir selbst und zu den Menschen um mich herum und auch beseelt bin von dem, was ich sagen möchte, da brauche ich kein Rhetoriktraining, da brauche ich kein pyramidales Erzählsystem, da werde ich die Menschen von meinen Botschaften begeistern. Das ist einfach so. Das ist einfach so. Und das haben wir leider in dieser Flachheit der Businesswelt oftmals nicht, weil wir der Sache keine Bedeutung beimessen. Manche sagen zu mir, ich möchte gerne so reden wie bei TED.com, ist ja so die kommunikative Benchmark, und da sage ich ja, welchen Vortrag meinen Sie? Und dann kommt einer von den Top 10 Vorträgen und da sage ich, aber Sie wissen schon, dass diese Person sich seit 20 Jahren mit diesem Thema auseinandersetzt. Das ist so das Wichtigste dieser Person in ihrem Leben und da darf sie mal 18 Minuten auf der TED Global reden. So, Ihr Thema, ist Ihnen das genauso wichtig? Dann ich, nee, eigentlich ist es mir gar nicht wichtig, aber ich muss drüber reden. Ja, da haben wir doch schon das erste Problem.
Ja, ja.
Und natürlich, Personare spüren wir das als Zuhörer.
Ja. Wir spüren die Energie, mit der alles passiert. Absolut, ja.
Absolut. Und wie gesagt, das klingt immer so ein bisschen esoterisch,
aber das ist wahr, ja.
Ich spüre sofort als Zuschauer, der meint's oder der meint's nicht. Der ist beseelt oder nicht beseelt. Und das macht eben so Typen aus wie ein Barack Obama, wie ein Tim Höttges, wie eine Christine Lagarde, wie eine Michelle Obama, wie viele andere der herausragenden Rednerinnen. Die haben ein Anliegen und die sind in guter Energie da mit richtig guten Überzeugungen.
Absolut. Eine Frage noch zur Kommunikation der Zukunft. Siehst du, dass sich heute oder für die Zukunft irgendwas verändert?
Ja, also der Faktor Verlässlichkeit, der Faktor Mensch wird immer bedeutsamer. Und wir wissen nicht mehr, ob das, was wir in den sozialen Medien sehen, echt ist oder nicht echt ist. Wir wissen manchmal, ob der LinkedIn-Post von einer KI geschrieben worden ist oder ob der von der Person, der ich meine Lebenszeit schenke, entwickelt worden ist. Und deshalb brauchen wir den Abgleich in der realen Welt. Wir müssen uns anfassen, wir müssen uns kennenlernen, wir brauchen Sicherheit, wir brauchen Stabilität. Und deshalb wird in Zukunft der Faktor Mensch mehr und mehr an Bedeutung gewinnen. Und wenn man schafft, als Persönlichkeit gute Begegnungen zu schaffen, dann ist man ganz weit vorne.
Wunderbar. Als letzte Frage an dich, Christian. Was ist so eine Message, die du in deinem Herzen hast, die du gerne weitergibst?
Es gibt so viele kontextabhängige Messages, die ich immer wieder gerne weitergebe. Nur eine Sache, es ist eine Parabel von Bertolt Brecht und da muss man ein bisschen drüber nachdenken, die ich oft in mir trage. Ein Mann, der Herr K. lange nicht gesehen hat, begrüßte mit den Worten: Sie haben sich gar nicht verändert. Oh, sagt Herr K. und er bleichte. In meinem Leben geht es um Persönlichkeitsentwicklung. Und ich hoffe, dass ich in Zukunft immer mich weiterentwickeln kann, immer weiter auf meiner Reise sein kann und Menschen helfen kann, ihre besten Seiten neu zu entdecken und sich selber auch zu entwickeln. Und ich finde nichts schlimmer für mich persönlich, und das ist jetzt eine rein persönliche Meinung, das ist mein eigenes Empfinden, wenn Menschen sich nicht entwickeln, wenn sie sich nicht in das Abenteuer Veränderung stürzen und merken, ich kann da noch ein bisschen mehr machen. Und das nicht als Muss, sondern als Lebensqualität, selbstwirksam etwas machen zu können. Und dann, und jetzt kommt das, und jetzt kommt vielleicht die Botschaft, die dahinter steckt. Jens Korsten hat ja mal gesagt, Glück ist eine Überwindungsprämie. Und ja, das sagen wir ja ganz oft, also erreiche deine Ziele, dann bist du glücklich. Aber es gibt eine tiefere Form von Glück. Und die tiefere Form von Glück ist, dass dadurch, dass man als Mensch etwas geworden ist, dadurch, dass man sich als Mensch verändert hat, andere Menschen inspiriert, sich selber zu entwickeln, das macht auf einer tiefen Art und Weise glücklich. Das kann man nur tun, wenn man sich in das Abenteuerleben stürzt, sich immer wieder verändert und damit andere Menschen inspiriert, sich auch weiterzuentwickeln. Und dann wird jeden Tag die Welt zu einem besseren Ort. Und das ist das, was in meinem Leben, in meiner Familie, hoffentlich auch bei meinen Kindern, immer wieder als Mantra in der einen oder anderen Form auftaucht.
Wunderbar. Das ist ein wunderschönes Abschlusswort. Die Entwicklung des eigenen besten Selbst und das auch in anderen zu initiieren oder hervorzukitzeln, hervorzurufen. Wunderschön. Das ist ein wunderschöner Purpose und das ist wieder ein neues Feld, aber das machen wir vielleicht in einem anderen Podcast. Christian, wir haben so viele Themen. Wir bräuchten vielleicht wirklich noch mal eine zweite Folge. Irgendwann.
Wir schauen jetzt erstmal, was deine Hörerinnen und Hörer sagen. Wenn es spannend war, freue ich mich natürlich, wenn wir uns auf irgendeine Art und Weise verlinken, irgendwo auf irgendeiner Veranstaltung treffen und in guten Kontakt miteinander bleiben. Und dann können wir uns gerne noch mal treffen. Danke dir erstmal für heute, dass ich dabei sein durfte. Und ich hoffe, für alle, die jetzt ihre Öhrchen gespitzt haben, ein bisschen wertvoll, ein bisschen wertstiftend. Das ist mein Anliegen, guten Content zu machen.
Ja, toll. Vielen herzlichen Dank, Christian. Ganz, ganz toll. Wahnsinnig viele Aha-Momente, unheimlich viel Inspiration. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit und für das Weitergeben deiner Expertise und deiner Persönlichkeit. Ganz, ganz toll. Super. Vielen herzlichen Dank.
Ich danke dir.
Ich bin Simona Deckers und das ist der The Path of Purpose Podcast. Connecte mit mir auf LinkedIn und Instagram. Auch dort findest du das Neueste zu Leadership und Power pur. Buche dir ein Beratungsgespräch mit mir, wenn du mehr über gute Führung und Leadership wissen möchtest.